Wir als Betreuungsverein haben mehrere gesetzliche Aufgaben. Eigentlich vorrangig sollen wir uns bemühen um das Ehrenamt in der rechtlichen Betreuung, das heißt in der Bevölkerung nach Personen Ausschau zu halten, die eine ehrenamtliche rechtliche Betreuung übernehmen möchten. Wenn wir diese Person finden, dann ist es unsere Aufgabe, die zu begleiten, fortzubilden, zu schulen. Eine zweite Aufgabe wäre, die Bevölkerung zu informieren über Vorsorgemöglichkeiten in Form von Vorsorgevollmachten, Patientenverfügung und auch Betreuungsverfügung. Und die Übernahme von rechtlichen Betreuung, die wir halt über das Gericht bekommen, ist eher eine nachrangige Aufgabe, aber eigentlich unsere Hauptaufgabe in diesem Bereich.
Wie kann ich das verstehen, wenn Sie sagen, es ist eigentlich eine nachrangige Aufgabe, aber gleichzeitig Ihre Hauptaufgabe?
Ja, also nachrangig meine ich, es ist im Gesetz gar nicht so verankert, dass ein Betreuungsverein überwiegend Betreuung führen soll, sondern ein Betreuungsverein soll sich überwiegend um diese sogenannten Querschnittsaufgaben kümmern. Aber leider ist die finanzielle Situation so, dass wir doch darauf angewiesen sind, als Verein Betreuung zu führen, weil die vergütet werden. Wir sind also nicht ehrenamtlich tätig, sondern die Mitarbeiter hier im Verein sind hauptamtliche Betreuer. Das heißt, die erhalten für ihre Arbeit eine Vergütung. Ja, und daraus finanziert sich halt auch die Arbeit des Vereins. Und deswegen ist es so, dass wir sehr viele Betreuungen hier führen. Wir sind aktuell 10 Betreuer hier im Verein und jeder hat so im Schnitt zwischen 50 und 55 Klienten zu betreuen.
Das klingt erstmal ganz schön viel. Da wäre mal meine erste Frage, was sind denn die Aufgaben, die da von Ihnen als Betreuer übernommen werden?
Das Gericht entscheidet über sogenannte Aufgabenkreise. Das heißt also, nicht jeder Betreute, den wir betreuen, für den müssen wir das Gleiche. Es gibt so sehr klassische Aufgabenkreise, das ist die sogenannte Gesundheitssorge. Das heißt also, der Betreuer hat sich dann um alle Dinge zu kümmern, die in irgendeiner Form mit der Gesundheit des Betreuten zusammenhängen. Das heißt also, Arztgespräche führen, eventuell den Klienten zum Arzt zu begleiten, um dann bei dem Gespräch mit dem Arzt eine weitere Behandlung abzusprechen. In schwierigen Fällen natürlich auch, wenn die Klienten vielleicht ins Krankenhaus kommen, eine Operation ansteht und der behandelnde Arzt der Meinung ist, dass der Patient selber nicht einwilligungsfähig ist, dann ist immer der Betreuer gefragt und muss dann anstelle des Betroffenen halt in eine Operation oder eine Behandlung einwilligen. Oder wenn der Betreuer weiß, dass der Betroffene das nicht gewollt hätte, eventuell auch eine Behandlung ablehnen.
Damit man sich mehr darunter vorstellen kann, über die Lebenssituation. Sie haben jetzt erstmal eine Situation erwähnt, in der eine Person dann kommt, aufgrund von Krankheit vielleicht nicht mehr von sich selbst sorgen kann. Was wären denn nochmal so andere Beispiele, in welchen Lebenssituationen sich Ihre Klienten und Klientinnen befinden?
Wir haben hier mit unseren Klienten ein sehr breites Spektrum. Also das geht mit 18 los. Im Prinzip, wenn man volljährig wird, bis dahin sind die Eltern zuständig. Ab Volljährigkeit und es bedarf halt einer Vertretung, dann muss halt ein Betreuer bestellt werden. Oder es gibt halt, wie gesagt, eine Vorsorgevollmacht. Es geht mit 18 los und hört im Prinzip mit hohem Alter auf. Und wir haben, was so die Krankheitsbilder oder die Behinderung betrifft, ein sehr breites Spektrum. Ja. Das geht halt von geistig Behinderten bis zu Älteren, die an einer Demenz erkrankt sind. Ja. Erst immer dann, sage ich mal, kommen wir ja eigentlich als Fremde und als berufliche Betreuer ins Spiel, wenn eigentlich in der Familie niemand zur Verfügung steht. Ja. Erst dann wird eigentlich jemand Fremdes vom Gericht ausgewählt. Es ist schon so, dass es sich etwas gewandelt hat in den letzten Jahren, wo ich sagen muss, also ich sag mal so vor 20 oder vor 15 Jahren war es schon so, dass eine rechtliche Betreuung vom Gericht zwar immer, das wird immer geprüft, aber doch eingerichtet wurde, weil man der Meinung war, das ist jetzt das richtige Instrument. Also es wird heute sehr viel stringenter auf die Auslegung des Betreuungsrechts und auch auf Auslegung weiterer Rechte geguckt, um genau zu prüfen, ist denn überhaupt eine Betreuung erforderlich? Gibt es nicht andere, ich sag mal mildere Mittel, weil die rechtliche Betreuung ist nun mal das letzte Mittel, was der Staat bieten kann, um jemand Unterstützung zu zu leisten. Es ist halt wirklich ein Eingriff in die persönlichen Rechte eines Betroffenen. Es kommt dann immer noch auf die, ich will nicht sagen die Schwere der Betreuung, aber auf den Umfang, was muss denn bei der Person alles geregelt werden, in welcher Lebenssituation befindet sie sich, ist es vielleicht ein Suchterkrankter, ja, oder ist es halt, ich sag mal, eine ältere Person in einer Pflegeeinrichtung, die dort eigentlich versorgt ist, die aber jemanden braucht, der sich vielleicht nur um die Post kümmert, ja, dann entscheidet das Gericht auch nochmal, dass das nicht unbedingt ein hauptberuflicher fremder Betreuer wird, sondern es wird dann nach einem Ehrenamtlichen geschaut, weil das Ehrenamt natürlich immer Vorrang hat vor dem Hauptamt.
Wenn jetzt quasi der umgekehrte Fall eintritt und vielleicht eine Person eine psychische Erkrankung hatte, mal einen Betreuer oder eine Betreuerin zugewiesen bekommen hat, wie schwierig ist es dann wieder da rauszukommen?
Das kann man so nicht verallgemeinert sagen. Also ich kann Ihnen aus Erfahrung sagen, ich habe eine Betreuung von einem jungen Mann übernommen, der psychisch erkrankt war, der ich sag mal, seiner Arbeit ferngeblieben ist, also wo schon das Arbeitsverhältnis auf dem Spiel stand, auch die Wohnungsverhältnisse waren so, dass der keine Miete gezahlt hat, also auch da stand viel auf dem Spiel. Wir haben das dann hinbekommen, dass ich Zugang zu ihm bekommen habe. Es ging dann auch mit einer Krankenhausbehandlung daher. Der junge Mann hat eine Weile gebraucht, wieder mit Medikamenten dann auch, ich sag mal so, den Stand wieder zu erreichen, wie es vorher war, als er gesund war. Aber ich kann Ihnen sagen, mittlerweile geht er wieder seiner Arbeit nach und die Betreuung wurde dann auch wieder aufgehoben, ja, auf Wunsch des Klienten. Und auch ich habe das befürwortet, weil ich eine weitere Notwendigkeit nicht gesehen habe. Aber das ist schon fast ein Einzelfall, möchte ich behaupten, weil bei einer psychischen Erkrankung natürlich das Problem ist, dass die ein Leben lang besteht. Die kann man behandeln, die kann man auch mit Medikamenten gut behandeln, sodass die Betroffenen auch ein relativ normales Leben wieder führen können. Aber das bedarf natürlich erstens einer Krankheitseinsicht des Betroffenen. Also er muss selber einsehen, dass er eine Erkrankung hat und dann natürlich auch gewillt sein, regelmäßig Medikamente zu nehmen. Und daran scheitert es oft bei den Klienten. Ja, gerade im Bereich der psychisch Erkrankten haben wir doch auch hier bei uns im Verein immer wieder Klienten, die ich sag mal, regelmäßig doch mal in einem Krankenhaus behandelt werden müssen. Ja, weil die eine Phase haben mit Medikation, wo es denen wieder gut geht und dann sind die der Meinung, sie brauchen eigentlich keine Medikamente mehr, weil sie sind ja jetzt wieder gesund. Ja, und dann fängt dieser Kreislauf von vorn an. Ja, aber es ist nicht unmöglich. Das ist ja auch nicht der Sinn der Betreuung, die ein Leben lang nun zu führen, sondern es ist auch Aufgabe des Betreuers zu schauen, wie kann ich den Klienten rehabilitieren, welche Möglichkeiten habe ich, dass er wieder gesundet und dann die Betreuung eventuell dann auch wieder überflüssig ist.
Jetzt klang schon gerade ein bisschen an, wie Sie beschrieben haben, dass Sie diesen Mann betreut haben, der dann eine psychische Erkrankung hatte und dann wieder auf die Beine gekommen ist. Inwiefern ist das tatsächlich auch manchmal nicht nur eine rechtliche Sache oder so eine Sache, dass man sich um so offizielle Dinge kümmert, sondern schon auch ein sozialer Beruf?
Es ist auch ein sozialer Beruf, obwohl das vom Gesetzgeber her nicht so gesehen wird. Also man sagt vom Gesetzgeber her ganz klar, es ist eine rechtliche Vertretung. Ja, und da spielt der soziale Aspekt zumindest auch in der Vergangenheit spielte da weniger eine Rolle. Aber natürlich in der Arbeit mit den Betroffenen, mit den Klienten, mit den Betreuenden braucht man den sozialen Aspekt ganz erheblich. Weil, das finde ich, ist eigentlich mit der wichtigste Punkt bei dem Führen einer Betreuung, man muss zu den Betroffenen ein Vertrauensverhältnis aufbauen. Weil man kommt als Fremder, ja, und wie Sie vorhin schon sagten, manche Klienten melden sich ja nicht selbst, sondern da wird die Betreuung von anderen angeregt, ja. Und da ist es ganz wichtig, zu den Betroffenen ein gutes Verhältnis aufzubauen und das geht nur über Gespräche. Ja, also das ist die soziale Arbeit. Und wenn ich ein Gespräch führe über eine Stunde, da werde ich nicht nur rechtliche Dinge abklären, sondern da werde ich versuchen, mit dem, wie gesagt, mich auf eine Ebene zu begeben und da ein gutes Verhältnis aufzubauen. Weil das ist aus meiner Sicht das A und O für eine gute Betreuung. Wenn ich kein gutes Verhältnis zu dem Klienten aufbauen kann, dann wird die Betreuung auch nicht zielführend sein.
Was sind denn so die größten Herausforderungen, die Sie sehen in Ihrem Alltag?
Die größten Herausforderungen, Ich bin ja nun mittlerweile seit 23 Jahren beruflicher Betreuer, arbeite seit 23 Jahren hier im Verein und habe doch schon auch viele Betreuungen geführt und habe jetzt über diesen langen Zeitraum doch festgestellt, dass sich leider unsere Tätigkeit etwas verschoben hat. Also wir haben doch durchaus in der Vergangenheit mehr Zeit für die Klienten gehabt, das heißt mehr Zeit mit den Klienten zusammen bestimmte Dinge zu regeln. Aber die Bürokratie in Deutschland ist leider so gewachsen und vermehrt, dass die hauptsächliche Arbeit jetzt eigentlich am Schreibtisch stattfindet. Ja, wir haben also sehr viel mit den verschiedensten Ämtern zu tun, mit dem Jobcenter, mit dem Sozialamt. Es gibt viel Gerangel am Anfang bei manchen Klienten, was die Zuständigkeit betrifft. Ist das Jobcenter zuständig? Ist das hiesige Sozialamt zuständig? Ist derjenige denn erwerbsgemindert oder nicht? Das muss erstmal festgestellt werden von jemandem. Ja, solange das nicht festgestellt ist, ist in der Regel, wird er als erwerbsfähig angesehen und landet dann in der Regel beim hiesigen Jobcenter. Ja. Und dann ist es ein Kampf, manchmal gegen Windmühlen, den Betroffenen eigentlich dorthin zu bringen, ich sag mal, wo er von seiner Leistung her hingehört. Und das sind in der Regel dann, sind unsere Klienten nicht in der Lage, einer Erwerbstätigkeit nachzugehen. Es gibt Ausnahmen, also ich habe durchaus auch Klienten, die gehen einer Tätigkeit auf dem ersten Arbeitsmarkt nach, aber in der Regel sind dazu unsere Klienten nicht in der Lage. Ja, und das ist eine große Herausforderung geworden. Also der Bürokratismus hat tatsächlich, muss ich echt sagen, zugenommen.
Was ich mir auch schwierig vorstelle, wobei man da ja wahrscheinlich auch eine Erfahrung bekommt, ist, so Entscheidungen zu treffen, die ja tatsächlich irgendwie ganz weitreichend sein können für die Klientinnen und Klienten. Zum Beispiel muss jemand in eine Klinik, in eine psychiatrische Klinik eingeliefert werden, aber auch tatsächlich ja sowas, was eventuell dann lebenserhaltende Maßnahmen angeht.
Da haben Sie vollkommen recht. Das sind auch in meinen Augen die für einen Betreuer schwierigsten und auch emotionalsten Entscheidungen, die man treffen muss. Ja. Bei einer Unterbringung in eine psychiatrische Einrichtung gegen den Willen des Betroffenen ist es schon so, dass ich mir natürlich da vorher schon Gedanken drum mache, sehe ich jetzt die Notwendigkeit, dass der Betroffene behandelt werden sollte. Da muss ich aber dazu sagen, da bin ich halt nicht alleine im Boot. Ich bin zwar der Stein des Anstoßes, also ich bringe das Verfahren ins Rollen, indem ich einen entsprechenden Antrag beim Gericht stelle. Aber dann erfolgt ja eine Begutachtung desjenigen. Es wird in der Regel ein unabhängiger Verfahrenspfleger eingesetzt, der die Rechte des Betroffenen in diesem Verfahren wahrt. Dass es durchaus passieren kann, dass ich als Betreuer zwar der Meinung bin, eine Behandlung in einer geschlossenen Einrichtung wäre jetzt angebracht, aber der Gutachter eventuell zu einem anderen Schluss kommt, dann wird das halt nicht ausgeübt. Den anderen Aspekt, den Sie erwähnt haben, gerade wenn es, ich sag mal, um das Lebensende eines Betreuten geht, das finde ich, glaube ich, das sind die schwersten Entscheidungen, weil wir das überwiegend das Problem haben, dass wir im Vorfeld mit dem Betroffenen über, den möglichen Tod oder eine mögliche Behandlung vor dem Tod in der Regel nicht sprechen können.
Dass sich die rechtlichen Bedingungen geändert haben Anfang der 90er Jahre bezüglich der Vormundschaft der gesetzlichen Betreuung. Inwiefern würden Sie denn den gesetzlichen Rahmen, den es jetzt gibt, in Bezug auf die Selbstbestimmung bewerten? Also wo sind vielleicht auch Probleme, wenn man so die Regelungen sich anschaut, die irgendwie zu sehr eingreifen? Oder ist es ein gutes System?
Ich bin jetzt nicht der Rechtswissenschaftler, ja, aber ich arbeite natürlich seit 23 Jahren nun mit dem Betreuungsrecht und ich bin der Meinung, es ist ein gutes Recht im Vergleich zu dem vorhergehenden Vormundschaftsrecht sowieso. Ja. Die Betreuung an sich hat die Vormundschaft abgelöst, das heißt also bis dahin waren die Betroffenen, man kann sagen, entmündigt, ja, und der Vormund hat dann alle Entscheidungen getroffen. Das wurde ja nun 1992 mit dem Betreuungsrecht geändert. Das heißt also, alle Entscheidungen, die der Betroffene auch und oder seinen Willen und seine Wünsche, die er äußert, die hat der Betreuer zu beachten und nach denen hat er zu handeln. Ja. Es gibt nach wie vor bestimmte Bereiche oder bestimmte Aufgabenkreise auch, die sehr stark in die Persönlichkeitsrechte eingreifen. Wie gesagt, die Betreuung an sich ist ja ein Eingriff. Aber zum Beispiel gibt es noch Möglichkeiten, wenn der Betroffene oder die Betroffene ihr Vermögen so stark schädigt, dass dass eine hohe Verschuldung droht, weil einfach der Überblick über die finanziellen Verhältnisse des Betroffenen fehlt, dann bin ich auch angehalten, beim Gericht einen Antrag auf einen sogenannten Einwilligungsvorbehalt für die Vermögensfrage zu stellen, was bedeutet, dass der Betroffene dann zwar weiterhin das tägliche Leben bestreiten kann, auch finanzieller Art, aber wenn er vorhat, bestimmte Verträge abzuschließen, vorrangig Mobilfunkverträge in der heutigen Zeit oder vielleicht auch Kauf von einem Auto, ja, dann bedarf dieser Vertrag meiner Zustimmung als Betreuer. Ja, sonst ist er schwebend unwirksam. Das Problem ist nur, dass der Vertragspartner in der Regel nicht weiß, dass der Klient einen Betreuer hat und vielleicht sogar der Betreuer einen Einwilligungsvorbehalt. Dann ist es halt meine Aufgabe, wenn ich das in Erfahrung bringe, im Prinzip das Geschäft rückabzuwickeln. Ja, das ist ein sehr starker Einschnitt. Geht einher damit, dass der Betroffene auch nicht mehr von seinem Konto oder nicht mehr kein Geld mehr bekommt. Und das empfinden natürlich viele Klienten als starken Einschnitt. Die sehen zwar schon, dass das eine Hilfe und Unterstützung bieten soll, aber die waren bisher gewohnt, über ihr Geld zu verfügen und jetzt auf einmal entscheidet das Gericht, dass nur noch der Betreuer darüber verfügen soll. Ist aber auch sehr unterschiedlich. Es gibt Klienten, die möchten das regelrecht, die sagen, ich bin spielsüchtig, ich sehe die Gefahr, wenn es mir schlecht geht, dass ich mein Konto leerräume und das Geld verspiele. Aber wie gesagt, viele empfinden das natürlich als starken Eingriff und es ist es auch. Ja, und wir versuchen das, deswegen versuche ich immer im Vorfeld zusammen mit dem Klienten eine Möglichkeit zu finden, auf einer Gesprächsbasis und einer Vereinbarungsbasis zu sehen, dass wir irgendwie mit dem Geld, in der Regel heißt es ja, dass wir den Klienten irgendwie mit seinem vorhandenen Vermögen oder mit seinem vorhandenen Einkommen, über den Monat bringen, ja, bis eine neue Leistung wieder kommt.
Ja, das stelle ich mir auf jeden Fall happig vor. Und gleichzeitig denke ich auch daran, wie aufwendig das sein muss, wenn über jede Transaktion dann nochmal bei Ihnen entschieden werden muss, was mich darauf zurückführt, dass Sie vorhin schon angesprochen haben, eigentlich ist Ihre erste Aufgabe, ehrenamtliche Betreuung zu vermitteln, aber letztendlich, um sich zu finanzieren, nehmen Sie selbst viele Betreuungen an. Wie ist denn die finanzielle Situation so geregelt?
Nochmal kurz zurück, das Ehrenamt hat ja den Vorrang, aber ich muss auch dazu sagen, die Betreuungen, die wir vom Gericht erhalten, sind in der Regel recht schwierige Betreuungen. Entweder ist der Klient an sich mit seiner Persönlichkeit im Umgang recht schwierig oder halt die Angelegenheiten, die zu klären sind, sind so kompliziert, dass man das, einem ehrenamtlichen, nicht ausgebildeten Betreuer eigentlich nicht zumuten möchte. Ja, die finanzielle Situation. Wie gesagt, auf der einen Seite finanziert sich der Betreuungsverein natürlich vorrangig über die Vergütung. Das heißt also, es gibt ein Vergütungsrecht hier dazu, was pauschal die Betreuung bezahlt. Man hat das gerade jetzt vor wenigen Wochen in der Gesetzesänderung nochmal geändert. Wir bekommen also jetzt seit Ende Juli etwas mehr Geld. Prozentual handelt es sich laut Gesetzgeber um ca. 17% mehr Geld. Wenn man es dann wirklich mal runterrechnet hier im Verein, sind es vielleicht 11% oder 12% mehr Geld. Es gibt jetzt eine Vergütungstabelle, wo es für einen Monat einen bestimmten Geldbetrag für den Betroffenen gibt. Ja, und daraus resultierte halt auch in der Vergangenheit, dass, wenn der Verein Angestellte hat, wir müssen Räumlichkeiten vorhalten, wir müssen Arbeitsplätze vorhalten, das kostet alles Geld, dann war es halt so, dass wir einfach eine bestimmte Anzahl an Betreuungen führen müssen, damit sich, das alles trägt. Ja. Ein weiterer Punkt ist, dass wir für die Tätigkeiten, die ja vorrangig sind, wie ich sagte bereits, das Ehrenamt in der Betreuung, die Vorsorgemöglichkeiten dazu, Gespräche führen, Vorträge halten, wird von unserem Bundesland auch gefördert. Aber leider sieht die Förderung so aus, dass die nicht auskömmlich ist. Ja, die liegt weit unter dem Stundensatz, was wir für eine rechtliche Betreuung erhalten. Und ich bin immer noch so ein bisschen ein Überzeugungstäter und beantrage auch die Fördermittel, die relativ gering sind. Aber der Aufwand der Beantragung, der Nachweisführung, der Abrechnung ist immens. Und eigentlich rechnet sich es nicht. Ja. Und viele Betreuungsvereine hier in Sachsen-Anhalt beantragen auch deshalb keine Fördermittel mehr. Was ich schade finde, weil der Politik dann oder den Ministerien das ja so erscheint, dass die Arbeit ja auch ohne Fördermittel geleistet wird. Ja, aber die wird halt, kann ja nicht in dem Umfang geleistet werden, wie sie eigentlich notwendig ist.
Tendenziell, wenn man sich gesellschaftliche Entwicklungen anguckt, kann man ja davon ausgehen, dass es eher mehr Betreuungen brauchen wird, da ja, weniger familiäre Strukturen vielleicht in der Zukunft sein werden, mehr ältere Menschen. Braucht es da eine Professionalisierung in dem Gebiet?
Ja, die braucht es. Die Berufsverbände sind sehr, sehr lange schon der Meinung, dass hier eine entsprechende Ausbildung dazugehört, dass eine entsprechende Qualität in der rechtlichen Betreuung gefordert wird. Warum sich die Politik da so sträubt, ist mir eigentlich auch ein Rätsel. Ja, aber ich könnte mir das vorstellen, im Gesetz steht halt, im BGB steht halt drin, Betreuer kann der werden, der geeignet ist. Das ist die einzige Einschränkung oder das einzige Merkmal, was der Gesetzgeber vorgibt. Es wird also keine bestimmte Ausbildung gefordert, es wird keine bestimmte Qualifikation gefordert und demzufolge, sagen wir mal, ist natürlich auch die rechtliche Betreuung gerade durch Berufsbetreuer in keinem guten Licht. Und wenn man sich die Medien anschaut, ob es Fernsehen ist oder Zeitung, wenn da über Fälle berichtet wird, wird meist negativ berichtet. Natürlich hat die Vorsorgevollmacht den Vorrang. Mit einer Vorsorgevollmacht kann ich selbst entscheiden, kann mir meine Vertrauensperson wählen, die meine Angelegenheiten später im Falle einer Erkrankung, eines Unfalls für mich regeln kann. Das ist eigentlich das Optimale. Aber man rechnet auch damit, dass die Zahl der rechtlichen Betreuung steigen wird. Ja, nicht nur, muss ich feststellen, nicht nur bei den älteren Menschen. Wir haben durchaus eine Zunahme gerade bei den psychischen Erkrankungen bei Leuten zwischen 40 und 60. Ja, das ist, muss man echt verzeichnen, die dann irgendwann, ich sag mal, ihr Leben oder ihre Angelegenheiten nicht mehr im Griff haben, wo dann doch eine rechtliche Betreuung eingerichtet wird. Weil auch in solchen Fällen die Familien sich da sehr schwer tun, gerade im Umgang mit psychisch erkrankten Angehörigen. Ja, und da ist es vielleicht auch manchmal sogar besser, wenn ein Außenstehender dort eine Betreuung übernimmt.
Vielleicht abschließend, wie wirkt sich so eine schwierige finanzielle Situation auf die Betreuten aus?
Schwierige finanzielle Situation deutet, mehr Betreuung führen zu müssen, als eigentlich gut wäre, weil weniger Betreuung würde natürlich bedeuten, mehr Zeit für den einzelnen Betroffenen.